Hallo und herzlich willkommen beim Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Marius Schlichting und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema junge Selbsthilfe. Dafür habe ich mir einen ganz spannenden Gast eingeladen, nämlich den Oliver aus Aachen. Moin, Oliver.
Hallo, guten Tag.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier die Folge mit mir aufzunehmen. Wir kennen uns ja auch, wie auch schon den Chris und die Monique über das Filmprojekt, dass wir zusammen mit euch als Protagonisten und Protagonistinnen und dem Medienprojekt Wuppertal aufgenommen haben. Und genau, heute wollten wir eben über das Thema junge Selbsthilfe sprechen. Selbsthilfe ja immer noch ein Thema, was, oder zumindest Selbsthilfegruppen immer noch ein Thema, was irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt wird, was irgendwie auch in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie nicht richtig wegkommt. Und ja, erzähl mal, was du mit der jungen Selbsthilfe zu tun hast und ja, warum du heute hier bist.
Okay, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, mal so frei erzählen zu können. Ich bin Oliver Stöber, 29, aus Aachen und habe in Aachen 2017 nach einem Klinikaufenthalt die erste junge Selbsthilfegruppe gegründet. War vorher schon in der Selbsthilfe aktiv, also war schon Mitglied einer Gruppe. War dann auf einer Station für junge Erwachsene und habe da nochmal so einen Unterschied gespürt in dem Austausch mit Gleichaltrigen und bin dann zurückgekommen, habe eben diese Gruppe gegründet und seitdem ist das so ein bisschen mein Herzensthema, mein großes Projekt. Das ist immer weiter gewachsen, das Thema in Aachen ist sehr groß geworden und jetzt inzwischen mache ich auch viel so auf Landesebene und auf, ja, bundesweit. Und ja, deswegen bin ich heute da.
Genau, ja. Ja, ich finde es ein mega wichtiges Thema. Wie ich auch gerade eingangs gesagt habe, ist das ja irgendwie gerade bei jungen Menschen vielleicht die Selbsthilfe wird noch so ein bisschen, ja, so klischee-mäßig betrachtet, irgendwie so im Sinne von, man sitzt irgendwie nur im Schulkreis und im Endeffekt, das, was die Leute aus dem Fernsehen kennen, sind ja noch nicht mal Selbsthilfegruppen großartig im Allgemeinen, sondern eigentlich kennen ja nur alle die anonymen Alkoholiker gefühlt. Und da wäre jetzt erstmal so die Frage, du hast selber gesagt, dass du praktisch nach dem Klinikaufenthalt mit, also in einer Erwachsenen, in Anführungszeichen, Gruppe warst und du jetzt und du danach eben mit Gleichaltrigen in Kontakt getreten bist. Wie unterscheidet sich denn, sage ich mal, die junge Selbsthilfe von der, ja, traditionellen Selbsthilfe, wie die meisten Leute sie kennen?
Ja, also meiner Erfahrung nach, man kann das natürlich nicht so 100% verallgemeinern, weil viele Gruppen, auch die älteren Semester, sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Aber es gibt unter anderem zentrale Unterschiede bei den Themen, die besprochen werden. Das ist also ganz einfach so gewesen, dass irgendwann in meiner Gruppe, in meiner ersten, es dann um Sachen ging wie Frühberentung oder, ne, den Kontakt zu den erwachsenen Kindern, habe ich, glaube ich, im Film auch erzählt. Das ist interessant und da nehme ich auch was mit, aber das ist nichts, was mich beschäftigt. Und das ist also ein ganz praktisches Problem, dass man dann manchmal den Fall hat, dass man 2 Stunden da sitzt und halt nur Themen besprochen werden, denen man sich jetzt nicht so verbunden fühlt. Das andere ist der Spirit, habe ich das mal genannt einfach, weil ich nicht, fällt kein besseres Wort ein, ist ein bisschen unterschiedlich. Es geht in der herkömmlichen Selbsthilfe oft darum, mit den Krankheiten, die man so hat und mit den Problemen, in Anführungszeichen, die man so hat, gut zu leben, möglichst gut zu leben. Bei der jungen Selbsthilfe ist es in der Regel so, dass die Leute da reinstolpern und sagen, ich muss das jetzt stoppen, ich will, dass das aufhört, ich will gesund sein und haben einen relativ hohen Antrieb, ihr Leben so aufzustellen, dass man nicht beeinträchtigt ist, dass man nicht behindert wird und nicht eingeschränkt wird. Und genau, das ist so ein Unterschied. Und außerdem sind die Formate ein bisschen unterschiedlich. Ich nehme das so wahr, dass wir in der jungen Selbsthilfe deutlich dynamischer reagieren. Also es war überhaupt kein Problem jetzt. Natürlich hat uns das alles abverlangt, Corona, aber es war überhaupt kein Problem, von Präsenztreffen auf Online-Treffen umzuschwenken. Das können wir auch innerhalb von Stunden wieder rückgängig machen und neue Räume finden. Und die Leute sind mobil und schnell und reagieren schnell. Wenn wir eine zweite Gruppe für irgendein Thema brauchen, dann machen wir die einfach, dann steht die nach einer Woche. Und genau, also das ist so ein bisschen, das sind so, glaube ich, die zentralen Unterschiede.
Ja, das klingt jetzt für mich erstmal eigentlich so ein bisschen, wie du es auch bei Medien oder sonst was hast, dass du eben einfach, sobald du eine andere Peer Group hast, dass du einfach andere Sachen anbietest. Also praktisch, dass sozusagen die ihr jetzt einfach für euch oder du für dich erfahren hast, dass eben, genau was du sagst, die Themen, die besprochen werden von Menschen, die einfach nicht in deinem Alter sind, die sind ja nicht schlecht oder falsch, aber die sind eben nicht deine. Na, das ist ja, ich brauche mich ja auch nicht weiß ich nicht, 60-jährigen Familienvätern zusammenzusitzen und über unser Leben sprechen, weil wir einfach andere Dinge betreffen in dem Moment. Und aber dann, das klingt dann ja eigentlich auch so, als wäre sozusagen das Angebot für junge Menschen vorher gar nicht wirklich da gewesen. Also sage ich mal, also Selbsthilfe, die sich wirklich auch an den jungen Menschen orientiert.
Ja, also mein Gefühl sagt, das stimmt. Das
okay.
Erst jetzt in den letzten Jahren nimmt das Fahrt auf und ist immer noch, das ist sicher ein strukturelles Problem, da muss man verstehen, wie die Struktur ist. Die ist ja im Grunde, weiß ich, das habt ihr wahrscheinlich hier schon oft genug erklärt, aber es gibt in den Städten diese Kontaktstellen für Selbsthilfe. Die gibt es auch schon relativ lange. Die machen auch in den meisten Orten, so viel ich weiß, alles nur meine persönliche Meinung, ne? Machen sehr, sehr gute Arbeit. Das ist aber dann in der Regel eine halbe Stelle irgendwo beim Gesundheitsamt oder so. Und dann haben die 200 Gruppen über die Zeit gesammelt oder 100 Gruppen und einfach keine Ressourcen, die junge Selbsthilfe dann anders aufzustellen und agiler aufzustellen, was ja heißt, man muss viel mehr Absprachen treffen, man schiebt die Gruppe nicht einmal los und dann läuft die 15 Jahre. Dann funktioniert das nicht oder selten. Man muss da relativ viel Arbeit reinpowern und die Leute, die in den Kontaktstellen sitzen, sind in der Regel keine jungen Leute. Das kommt ganz selten mal vor, dass mir Leute begegnen, die mal in einer Kontaktstelle gearbeitet haben. Das sind dann so Projektstellen, die gehen dann ein Jahr oder zwei. Mhm. Das ist dann mal jemand Junges, der soll dann, das gab es auch schon, dass Kontaktstellen extra eine Projektstelle geschaffen haben für junge Selbsthilfe und das ist auch immer sehr, 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 sehr gut gewesen. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten sind ältere Leute, die sowieso am Limit arbeiten, wie es ja sowieso überall ist, dass alle auf Kante genäht arbeiten. Mhm. Da kann man dann schwer hinlaufen und sagen, ich bräuchte jetzt mal irgendwie 20 Stunden eurer Zeit, um ein richtig gutes Angebot für junge Leute auf die Beine zu stellen. Das heißt ja auch Marketing machen, vernünftiges. Ne? Das bringt nichts, einen Artikel in die Zeitung zu setzen. Ja, die Kontaktstellen haben gute Connections zu den Lokalzeitschriften und zu den Fernsehen, Lokalfernsehen. Aber junge Leute gucken weder Fernsehen noch lesen die Zeitung.
Jo.
Das bringt überhaupt nichts. Aber eine Kontaktstelle hat sicherlich in der Regel, die meisten haben kein Facebook und schon gar kein Instagram. Dann erreichst du die Leute halt nicht. Das ist, da geht es schon los und da sind wir, glaube ich, immer noch auf dem Weg, das zu etablieren, dass es eben auch junge Leute in der Selbsthilfe
gibt. Ja, genau mit der Problematik sind wir ja auch konfrontiert. Ne? Also auch wir von der BAG Selbsthilfe haben ja jetzt auch sowohl Facebook als auch Instagram als auch YouTube noch gar nicht so lange. Mhm. Und jetzt der Podcast, ne, das ist ja jetzt die 8. Folge, also sprich, den gibt es dann auch erst seit 8 Wochen online, wenn der hier, wenn der im Netz ist. Und klar, das ist ja genau das, den Punkt, ich finde das ganz gut, dass du das sagst, weil dann sehe ich eben auch, dass dieses strukturelle Problem einfach ein allgemeines Problem ist. Ne, dass einfach, um junge Leute zu erreichen, wir einfach mehr oder vermehrt auch die Medien nutzen müssen, die sie ansprechen. Ne, und ich merke das ja selber schon, ne? Ich bin genauso alt wie du. Und mir gehen die neuesten Sachen schon ab. Also ich weiß nicht so richtig, was TikTok ist zum Beispiel, keine Ahnung. Ne? Oder weißt du, da, also selbst wir sind ja schon gefühlt jetzt schon in so einer Generation, die schon so ein bisschen rausfadet irgendwie aus dieser, also aus dieser Teenie-Zeit, die jetzt irgendwie damit aufgewachsen sind. Ne? Wir kennen das ja noch ohne, aber viele Menschen oder viele junge Leute kennen das ja nur so. Und dementsprechend denke ich auch, dass es super wichtig ist, dass eben auch diese Kanäle auch bedient werden.
Ich finde nicht, dass man muss nicht jeden Quatsch mitmachen. Also man muss jetzt auch nicht auf TikTok Selbsthilfe machen. Aber wenn man jemanden hat, der Selbsthilfe macht und der TikTok kann, dann ist das natürlich gut. Ich finde zum Beispiel, das wollte ich kurz sagen, eure Instagram- und Facebook-Sachen finde ich gut. Man merkt, da fließt Arbeit rein und da fließt auch Überlegung rein. Viele andere, die teilen dann einen Link zu einer PDF in einem Facebook-Post und das sieht nicht aus und keine Sau klickt drauf.
Ja, da werden sich die Kolleginnen
sehr
freuen, dass das so wahrgenommen wird. Ja. Nee, ich denke auch, also wir versuchen das ja auch irgendwie. Ne? Also die YouTube-Geschichte, die wir gemacht haben, alles ändert sich ja. Ne? Das sind ja alles Sachen, wir müssen das ja auch selber so ein bisschen alle noch für uns lernen, das möglichst gut zu machen. Aber eben da up-to-date bleiben, ne? Verstehen, wie das Ganze funktioniert, diese ganzen Algorithmen, Instagram-Stories und sonst was, wie man das alles machen kann. Und ja, genau. Ich denke auch, das müssen wir generell alle machen irgendwo, um eben die jungen Leute zu kriegen. Gerade auch zukunftsperspektivisch, weil das wird ja wahrscheinlich immer noch, also es wird ja eher mehr, als dass es weniger wird, dass nur noch die sozialen Medien genutzt werden. Und eine andere Frage, die ich jetzt an dich noch hätte, so, also das ist natürlich auch eine reine Gefühlssache, aber du bist da natürlich mehr drin als ich. Glaubst du, dass sich auch mental was bei den Menschen geändert hat? Also so generationenmäßig, dass vielleicht jetzt heutzutage jüngere Menschen eher bereit sind, über Probleme, über Krankheiten zu sprechen? Oder meinst du, das war immer gleich, das Angebot war nur nicht da?
Ja, also das ist wirklich eine Frage nach einem Gefühl. Ich habe darüber aber auch im Vorfeld schon nachgedacht. Mein Gefühl sagt mir, ich meine, wir sind jetzt 29. Mich beschäftigt psychische Erkrankungen, seitdem ich ein Kind bin. Das heißt, ich habe da immer so ein bisschen ein Ohr drauf gehabt, wo kann ich mich äußern, wie kann ich mich äußern, wie ist das Feedback, das hat mich ja immer beschäftigt. Ne? Bin ich irgendwie, werde ich stigmatisiert, wenn ich irgendwie sage, ja, ADHS oder depressiv oder so. Und mein Gefühl sagt mir, das kommt sicher auch mit dem Alter, so im Jugendalter würde ich jetzt vermuten, ist es dann immer noch schwierig, über sowas zu sprechen. Aber es geht eher in die Richtung, dass es offener und toleranter wird, wenn man auf Instagram guckt, die Leute gehen teilweise doch sehr offen mit psychischen Sachen um, mit Tiefs, mit Krankheiten, mit Tod, mit allen möglichen Sachen. Und es ist gar nicht mehr so unüblich. Also ich glaube, da hat es die Generation, die jetzt die herkömmliche Selbsthilfe bildet, die, also so 40, 50, 60-Jährige, die haben es tausendmal schwerer gehabt. Mhm. Heute ist das nicht ungewöhnlich, dass man schreibt, dass man irgendwas teilt, wo draufsteht, weiß ich nicht, habe heute einen schlechten Tag, bin 14 Stunden nicht aus dem Bett gekommen, keine Ahnung. Ja. Und dann kriegt man in der Regel gutes Feedback, kein schlechtes.
Mhm. Ja, das ist nämlich auch so die Frage, die ich mir eben auch gerade stelle, weil ich habe selber kürzlich in einem anderen Podcast über meine Erfahrung in der Jugend gesprochen. Das hatte jetzt wegen körperlicher, sag ich mal, signifikanter Merkmale irgendwie, wo ich habe mich damals nicht getraut, darüber zu sprechen. Ne? Und inzwischen ist das für mich was ganz Normales. Also erstmal Shoutout raus an Sabrina, Fragments of Living, beziehungsweise den Herzgedanken-Podcast. Ganz cooles Format. Ich habe mich eben erst so durch die ganzen Gespräche jetzt mit jungen Menschen, die eine bestimmte Erkrankung, Behinderung haben, also seitdem kann ich auch freier über mich selbst reden. Und ich frage mich eben, ob das jetzt daran liegt, sage ich mal, dass man älter wird, dass man sich so umgibt, oder ob es wirklich so eine Gesamtheit ist, dass man eben auch heutzutage schon die 14, 15, 16-Jährigen, sage ich mal, weniger toxisch aufwachsen. Und das, also ich kenne das halt auch, wenn Leute früher gesagt haben oder gesagt hätten, dass sie depressiv sind, stelle ich nicht so an. Also das kenne ich noch so aus meiner Kindheit irgendwie so, dass dann, oder wenn jemand ADHS hat, das ist ein Zappel-Philipp oder irgendwie sowas. Also das sind ja so Dinge, die sich jetzt geändert haben, sage ich mal, für mich in meiner Wahrnehmung. Aber ich weiß eben nicht, ob das einfach nur daran liegt, dass wir älter geworden sind oder ob das jetzt eben auch schon in den jüngeren im jüngeren Alter schon anders betrachtet wird.
Wahrscheinlich so eine Mischung, ne? Ja. Also man be- bewegt sich ja auch immer so in seiner eigenen Bubble. Also ich könnte, glaube ich, überall, wo ich tagtäglich hingehe, mich öffnen, ohne Problem zu haben. Das sieht bei anderen sicher anders aus, aber die Depression zum Beispiel ist viel, denke ich schon, ist auch wirklich praktisch anerkannter. Und da, wenn sich da jetzt jemand abfällig äußern würde, dann hätte man größere Chancen, dass da jemand einspringt und sagt, nee, Moment mal, das ist aber nicht in Ordnung.
Also sprich, du hast jetzt heutzutage, sag ich mal, auch, weil du bist ja auch auf Social Media relativ aktiv, du bist ja auch ziemlich viel unterwegs, so wie ich das so von dir sehe, sprichst ja auch sehr offen über viele verschiedene Dinge, die mit der Erkrankung zu tun haben, beziehungsweise mit der Selbsthilfe in den Gruppen zu tun haben. Du bekommst jetzt aber nicht, also du hast jetzt kein Problem mit irgendwie Hate oder Comments oder so einem Kram, sondern das ist eher alles freundlich, der Umgang.
Genau, also eher das Gegenteil, ne? Ich glaube, dann Gespräche und Kontakte zu Leuten, die ich sonst nicht hätte, die auch besonders wertvoll sich anfühlen für mich. Das ist, glaube ich, aber eine Sache, die muss man ausprobieren und die muss man dann auch erleben und dann verinnerlicht man das über 2, 3 Versuche und dann geht das irgendwann. Also die Leute, oft sagen mir Leute, danke, dass sie so offen, das ist ja total mutig und so. Ja, weiß ich nicht, also das macht Spaß und das lohnt sich in der Regel. Deswegen ist das gar nicht so super mutig, aber das musste ich natürlich am Anfang erstmal dann rauskriegen, dass das funktioniert und dass das in Ordnung ist und dass das Sinn hat. Ne? Aber das muss, voll. Man braucht das Umfeld, wo man das testen kann.
Ja, da bin ich tatsächlich ganz genau bei dir, also auch in meinem privaten Umfeld, ich kenne das genauso, dass sozusagen man irgendwie erstmal die 1, 2 Schritte ins kalte Wasser machen muss und wie erst den Zeh reinhalten und dann immer weiter. Und irgendwann ist es dann so, dass man einfach total entspannt da irgendwie in dieser Umgebung da so vor sich hintreiben kann, weil man einfach eben aufgefangen wird irgendwo, beziehungsweise positives Feedback bekommt, sich einfach wohler fühlt. Nee, das ist gut. Ich frage das tatsächlich immer, weil ich sag mal, wir haben uns, als wir angefangen haben, auch YouTube zu machen, totale Gedanken darüber gemacht, sollen wir Kommentare erlauben? Ne, weil natürlich, na, jeder kennt es irgendwie, es ist ja, online sind ja viele Leute unterwegs, die, sag ich mal, diese Anonymität nutzen, um zu diskriminieren. Ja, es ist ja vollkommen egal, was es ist. Rassismus ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Aber auch Ableismus habe ich auch schon mitbekommen, dass das irgendwie im Internet so kursiert. Und ich habe jetzt aber von allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sich irgendwie online engagieren und online unterwegs sind, eigentlich gehört, dass diese Community an sich super funktioniert und dass da wenig, sage ich mal, irgendwelche Creeps rumrennen, irgendwie wieder das ausnutzen, einfach um dann ihre Abneigung Menschen gegenüber irgendwie dann an den Betroffenen, sag ich mal, auszulassen.
Ich glaube, es ist so ein Stück weit Glück. Man kann eigentlich, also man kann, denke ich, auch Pech haben und man beackert irgendein Thema, wo sich 3, 4 Leute wirklich auf den Schlips getreten fühlen oder irgendwie rausgefordert fühlen und einen dann auf Kicker haben. Das ist natürlich im Internet dann scheiße, weil man ist überall zu finden und gut zu erreichen. Aber man baut sich ja so seine Bubble auf und wenn dann bei 10 wohlwollenden Kommentaren, 3 nette Nachrichten, und wenn dann da eine dabei ist, die sagt, was bist du denn für ein Hannes, dann sage ich ja, gut, ja. Dann lösche die halt und dann ist okay, aber man muss natürlich, man muss immer damit rechnen, auch im Privaten, dass man mal negatives Feedback auch bekommt oder dass man mal was es schon mal gab in meiner Vergangenheit, dass ich mal gehört habe, dass hinter meinem Rücken dann so ein bisschen anders über mich gesprochen wurde, als wenn ich da war. Das ist natürlich dann bitter, aber man hat letztlich nie in der Hand so richtig, was die Leute daraus machen. Und die Leute, die einem auf den Geist gehen, die blockiert man oder schließt die aus.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Thema. Ich meine, gerade wenn du sagst, dass Leute hinterm Rücken reden, ich komme vom Dorf, da ist es normal, dass egal, was du tust, was nicht der Norm entspricht, da wird dann sehr oft natürlich hinterm Rücken über einen geredet. Aber das soll jetzt übrigens nichts gegen das Leben auf dem Dorf sein, nicht falsch verstehen, aber es gibt natürlich, wo viel geredet wird, ist auch immer die Möglichkeit, dass was Schlechtes über einen gesagt wird. Und gerade eben, wenn jemand nicht dabei ist, ist es ja irgendwie auch ein Thema, damit, glaube ich, ist ja jeder Mensch konfrontiert irgendwo. Aber das ist halt, also es ist ja nur, für mich ist es einfach schön zu hören, jetzt so von vielen verschiedenen Stellen, dass es eigentlich eine super positive Entwicklung ist. Irgendwie, sage ich mal, alles, was so die jungen Betroffenen im Internet zumindest machen, dass das an sich gut ankommt und dass das mehr Hilfe ist, mehr positive Resonanz ist. Das ist ja einfach cool zu sehen. Ne, das ist, freut mich total. Ja, das war jetzt ein super langer Exkurs. Irgendwie, wir sind jetzt gerade da in so eine persönliche Geschichte gekommen, was aber, glaube ich, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen eigentlich am spannendsten ist. Mhm. Trotzdem jetzt nochmal den Bogen zurückgeschlagen zu den Gruppen. Wie gut ist denn, sag ich mal, so die, die Resonanz? Also wie viele Leute kommen in deine Gruppen? Ist der Bedarf nach mehr? Und vor allen Dingen klappt es auch während Corona, also auch die ganzen Online-Geschichten, das hast du gerade schon mal angesprochen, dass ihr in der Lage seid zu switchen relativ schnell. Ja. Das wäre einfach jetzt gerade mal für mich ganz interessant, wie denn so die Selbsthilfegruppe an sich wahrgenommen wird von jungen Betroffenen.
Genau, also man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt in Aachen jetzt inzwischen relativ oder viele junge Selbsthilfegruppen. Es gibt Angstgruppen, es gibt Depressionsgruppen. Die Depressionsgruppen, das sind die, die ich gegründet habe, die erste davon. Und bei denen kann ich es am genauesten sagen, von den anderen weiß ich es grob, manche mehr, manche weniger. Es gibt eine internationale Gruppe, Ängste und Depressionen, die trifft sich und spricht Englisch. Wir haben die RWTH in Aachen. Da sind 10% von 50.000 Studierenden sind englischsprachig, beziehungsweise nicht deutschsprachig, so rum.
Ja.
Für die haben wir diese Gruppe gegründet. Es gibt die Suchtgruppe und Jung und Krebs, CED, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Morbus Crohn und noch eine, der Name ist so kompliziert, ich vergesse den immer.
Alles gut.
Wir haben die Trauergruppe, die ist jetzt relativ neu und Essstörungen. Es kann passieren, dass ich jemanden vergessen habe.
Ist ja in Ordnung, wir haben, dass wir, aber ich denke mal, der Überblick ist gut, man sieht, was ihr tut, so, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Genau. Man muss, jede Gruppe ist ein bisschen anders, also die CED-Gruppe zum Beispiel, die haben wirklich viel mit dem Immunsystem, die müssen dann Medikamente nehmen, die machen das Immunsystem kaputt und deswegen treffen die sich sowieso nur selten und dann online in der Regel. Mhm. Da ist das Interesse weder größer noch kleiner geworden jetzt durch Corona. Mhm. Eher größer, weil die sehr betroffen sind dadurch, dass sie wirklich gar nicht mehr rausgehen können und dass so Immunsuppressiver nimmst, dass so eine Busfahrt dann echt mal lebensgefährlich sein kann für dich, ne, wenn dir da jemand in den Nacken hustet. Die Depressionsgruppen laufen weiterhin gut. Die Nachfrage ist auch hoch. Wir haben eigentlich jede Woche, im Moment sind wir immer so viele, dass wir uns aufteilen in zwei Kleingruppen. Das heißt, wir haben auch jeweils zwei neue dabei, jede Woche. Das ist so im Moment die Wachstumsrate und wir sind immer ein paar Wochen ausgebucht. Im Moment, glaube ich, so einen Monat bis zwei. Das variiert immer so ein bisschen, ne? Wie nach Semesterstatus, also geht das jetzt los, endet das und so. Dann geht es ein bisschen hoch und runter, die Kurven. Aber die Nachfrage ist immer groß und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir in allen Bereichen noch weiter wachsen und eher mehr als weniger Gruppen werden. Also die, die wir haben, werden nicht einschlafen. Und kann natürlich im Notfall, also im schlimmsten Fall kann das auch mal passieren, aber es würde mich jetzt überraschen. Und Corona ist insofern eine Herausforderung, als dass wir eben schnell reagieren müssen und von online, von Präsenz auf online schwenken. Und das finden nicht alle super. Dann kommen andere Leute meistens zu den Online-Treffen. Der harte Kern, der macht beides. Aber dann gibt es Leute, die finden online total super. Die sind dann immer bei den Online-Treffen dabei. Und dann gibt es Leute, die finden das total blöd mit der Kamera. Und dann stockt das immer. Und dann, ja, ganz unterschiedlich. Man kann das schwer so verallgemeinern.
Ja, nee, aber du hast das ja jetzt ganz gut aufgezeigt. Also es ist auf jeden Fall, ist die Resonanz groß. Ja. Das ist ja total wichtig, ne? Ich meine, das ist ja, man kann ja viel anbieten, ne? wenn die Leute es nicht wahrnehmen, dann dann ist das ja viel vergebene Liebesmühe, sag ich mal. Und wenn das so gut funktioniert, das ist ja, was ich gerade auch so angesprochen habe, wegen, ob sich das verändert hat, so generationentechnisch, ist ja eine super schöne Entwicklung. zu sehen, dass eben Betroffene sich zusammensetzen, dass man sich eben austauscht, dass man sich auch wohlfühlt. Und das eben, das hat mich gerade auch mal interessiert, weil ich finde eben, dass das für mich ist ein ganz großes Problem an der Corona-Pandemie gerade, dass der persönliche Austausch natürlich weniger wird. Das ist aber, finde ich, an sich erstmal nicht so ein Riesenproblem, aber eben für Betroffene, für generell im sozialen Sektor, sag ich mal, für Menschen, die wirklich auf bestimmte Angebote angewiesen sind, dass das eben teilweise nicht funktionieren kann. Und dass ihr sozusagen diesen Transfer in diese Online-Gruppen sozusagen, dass das so gut funktioniert, finde ich mega wichtig. Weil wir wissen ja nicht, wie lange das noch dauert. Ne? Ja. Mega gut, finde ich richtig gut. Dann hätte ich noch eine Frage. Das ist jetzt tatsächlich jetzt natürlich nur unter Vorbehalt, dass gerade kein Lockdown ist und man sich irgendwie sehen darf. Unternehmt ihr auch Sachen innerhalb der Gruppe abseits der Treffen? Also gibt es da irgendwie ein Angebot oder wie funktioniert das so über die Gruppe hinaus?
Auch unterschiedlich, auch tagesformabhängig und wie sagt man, jahreszeitenabhängig. Wir in der Depressionsgruppe, wir machen, was wir immer machen, ist, wenn donnerstags Feiertag ist und wir theoretisch kein Treffen machen können, weil die VHS dicht ist, dann gehen wir kegeln. Das war cool. Auch so eingebürgert. Und ich weiß, dass die Angstgruppen oft rausgehen, weil es eben auch zur Erkrankung dazugehört, dass das Rausgehen an sich, bei den Depressiven auch, aber bei der Angst noch ein bisschen stärker im Fokus steht.
Dass man sozusagen sich zusammen so eine Herausforderung stellt.
Ja, genau. Ich will es jetzt nicht Angsttraining nennen, so hieß das in der Klinik, aber man geht halt raus und geht in die Situation und macht das aber gemeinsam.
Ja, voll cool.
Das machen die viel, aber auch Grillen habe ich mitbekommen und Escape Room.
Ah ja, genau, ja.
Kino im Stadtpark sitzen, Eis essen, Tischtennis-Turnier haben wir mal gemacht. Genau, ja, und es gibt auch Einzelkontakte, ne? Also dass sich Leute dann in der Gruppe kennenlernen und dann irgendwie zusammen was unternehmen.
Ja, aber es ist ja mega cool, das hört sich ja wirklich gut an, weil es ist ja auch so ein bisschen, wenn so eine Dynamik in so eine Gruppe kommt, das ist ja auch viel lebensbejahender, sage ich jetzt mal so ganz, ganz platt, weil man dann eben, also das ist ja wieder so eine Sache, wie erfährt man Dinge, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich mit Selbsthilfe sozialisiert worden bin, um ehrlich zu sein, aber für mich waren eben solche Themen oder sowas wie Sterbebegleitung, was wir letzte Woche im Podcast dann hatten, war für mich immer so ein rotes Tuch, weil das so negativ konnotiert war. Und ich dann denkst man, also dann auch so meine Vorstellung war irgendwie, da sitzen dann todkranke Menschen zusammen und, weiß ich nicht, bejammern ihr Leid irgendwie. Und es ist ja mega, und ich glaube, dass viele Leute ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie so damit aufwachsen, mit diesem Bild. Und ich sag mal, nicht jeder Mensch arbeitet im sozialen Sektor. Nicht jeder Mensch hat diese Berührungspunkte. Und dementsprechend kann man das ja auch gar nicht dann lernen. Man kann es den Leuten ja gar nicht vorwerfen, dass sie das denken. Ne? Aber ich finde es eben mega geil, jetzt zu sehen, hey, ne, da gibt's das ist so ein Mindchanger für mich auf jeden Fall total gewesen. Also man merkt so, hey, das ist interaktiv. Die Leute tun was miteinander. Ne? Das ist einfach ein Wohlfühlthema eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Es ist ja was Schönes.
Genau. Also ich will es auch nicht zu sehr romantisieren im Sinne von, wir sitzen schon oft zusammen und klagen uns unser Leid.
Ja gut, das gehört aber dazu, klar.
Genau, das gehört dazu und das ist auch klärend für die Leute. Also man muss, man kann es noch so ein bisschen, finde ich, ich deute das noch so ein bisschen um, das nimmt mich dann nicht so sehr mit oder zieht mich nicht so sehr runter, auch wenn es wirklich schwer belastende Themen sind und wenn dann da jemand eine Stunde weint oder so, das ist schon. Natürlich geht einem das ans Herz, aber das, was da stattfindet, ist in meinen Augen in der Regel, weil es auch so ein bisschen ja in einem Rahmen stattfindet, durch den Rest der Gruppe, ist das eine Katharsis, ein sich damit auseinandersetzen, was einen belastet. Und den Leuten geht es danach immer besser.
Ja.
Es ist in der Regel so, dass wir am Ende immer die Kurve kriegen, egal wie schlimm die Themen waren, die Leute dabei hatten teilweise. Das kann natürlich echt mal passieren, dass da drei Leute kommen, die sagen, Katastrophenwoche gehabt und dann hast du echt eine anstrengende Stunde da vor dir oder zwei.
Klar, ja.
Aber das ist in Ordnung. Wir kriegen am Ende immer wieder den Spin, auf die nächste Woche zu gucken. Dadurch ist es auch wichtig, dass wir uns wöchentlich treffen, und sagen, okay, und nächste Woche kann ja nur besser werden.
Ja.
Erzähl mal nächste Woche, wie es läuft. Und so rettet man sich dann in die nächste. Genau, deswegen, ich würde das nicht so negativ sehen. Wir sitzen da manchmal und weinen zusammen und schweigen lange, weil keiner sich traut, was zu sagen oder so. Aber
das ist ja auch nicht zwingend irgendwie was Unangenehmes. Ich finde das auch, also es gibt ja auch durchaus mal, also ich finde jetzt zum Beispiel, ich merke immer, dass es mir emotional besser geht, wenn ich in der Lage bin zu weinen, als wenn man so verhärtet, ne? So dieses, wenn man das gar nicht mehr ausdrücken kann. Und dann, das ist ja so ein Zeichen von, also ich kenne das jetzt so mit Todesfällen einfach irgendwo, dass ich einfach dann so, dass man so eine Blockade um sich herum aufbaut und irgendwie nur aschfahl durch die Gegend läuft und irgendwie nur noch so einen toten Blick irgendwie hat. Und selbst, also ich kenne es wieder, ich habe dann gemerkt, wenn dann aber die Verarbeitungsphase anfängt, dann kann ich weinen. Und dann mache ich es auch mit Menschen zusammen, weißt du, dann gibt man sich ja Kraft und unterstützt sich, sagt so, da kann man drüber sprechen auf einmal, was macht einen genau traurig, ne? Wo ist die Problematik? Und deswegen finde ich jetzt diese Vorstellung, wie zusammen auch den Emotionen freien Lauf zu lassen, eigentlich eine sehr schöne Vorstellung.
Ja.
Ne? Und eben auch notwendig, weil ich denke mal, da muss man ja, man muss ja nicht keine klinische Depression haben, um zu wissen, was irgendwie traurige Zeiten, depressive Phasen etc. sind. Ne? Also sollten sich vielleicht auch alle, die sich das jetzt anhören, dann auch mal so ein bisschen überlegen, ne? Wie das auch für einen selber ist. Ich denke, da kann man auch viel für sich selbst rausnehmen. Definitiv. Ja, aber ich sag mal, du hast jetzt gerade, also das Bild, was du jetzt gezeichnet hast, ist, finde ich, super spannend, einfach eben auch zu sehen, also einmal, dass es eben diesen Unterschied ganz klar gibt zwischen, sage ich mal, dass es neue Herangehensweisen irgendwie gibt für junge Menschen und dass eben auch da die Themen besprochen werden, die einen mehr betreffen und dass es im Allgemeinen eine, sage ich mal, zum einen wahrgenommenes Angebot ist und auch eins, das einfach die Leute nach vorne bringt. Wie ist denn deine persönliche Erfahrung? Bist du jetzt, glaubst du, dass das, wie soll man sagen, dass dieses Angebot oder dass seit du in der jungen Selbsthilfe tätig bist, dass dich das auch nachhaltig verändert hat? Den Umgang damit?
Ja, auf jeden Fall. Also das beschäftigt mich schon sehr die letzten Jahre. Eigentlich jeden Tag ein bisschen, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe viele Veranstaltungen gemacht, viele Kontakte einfach gehabt. Also allein an Vorgesprächen für die Gruppe, für meine Gruppe, jetzt habe ich manchmal 10 pro Woche. Und dann hast du A, echt zu tun.
Ja.
B, lernst du aber auch immer wieder was Neues und ich studiere ja soziale Arbeit, deswegen ist das sowieso quasi entspricht mir das auch sehr, dass mich das einfach auch interessiert, was bewegt die Leute dazu, in die Gruppen zu kommen, und, das auch messbar zu machen, wie geht es denen nach einer Weile und also hat mich persönlich mit Sicherheit, bringt mich das immer wieder weiter, ich lerne immer was Neues.
Ja, ich frage ganz bewusst, weil das ist ja auch immer eine Sache. Zum einen merke ich ja dadurch, dass der Besuch einer Gruppe hilfreich ist, aber auch sich zu engagieren. Ich finde das immer ganz wichtig, auch so rauszustellen, dass eben auch dieses Engagement, was man natürlich auch für andere Menschen macht, aber eben einem selber auch super gut tut, also sich mit den Sachen mehr zu beschäftigen.
Ich glaube, der kleine Trick an der Selbsthilfe ist, dass die Leute, ohne es zu merken, ein bisschen die Rollen tauschen von jemandem, der zumindest, also vor allem bei Depressionen, bei Ängsten ist das ja so, fühlt man sich hilflos, hoffnungslos, wertlos, unnütz. Man fragt sich, was mache ich eigentlich hier und für wen bin ich irgendwie bedeutsam und für wen nicht. Und wenn ich jetzt morgen nicht mehr da wäre, das würde doch überhaupt nichts ändern. Und man stellt aber dann fest, dass man plötzlich mit dem, was man so durchgemacht hat, mit dem ganzen Quatsch, der sich irgendwie verloren anfühlt, mit den ganzen Jahren, die man verloren hat, teilweise, anderen Menschen helfen kann. Und das macht man dann ganz aus Versehen nebenbei, indem man halt seine Erfahrungen teilt, die dann dazu passen. Und dann kommt jemand zurück und sagt, ich habe mir das zu Herzen genommen, was du gesagt hast, und das hat mir total geholfen. Und dann fällt denen erstmal alles aus dem Gesicht teilweise, weil die das gar nicht, da rechnen die ja nicht mit, die kommen zur Gruppe und fühlen sich als jemand, der Hilfe sucht. und helfen dann anderen. Deswegen, das ist, ja, also man profitiert auf mehreren Ebenen gleichzeitig, wenn man an solchen Gruppen teilnimmt. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Und es gibt viele, die kommen zu unseren Gruppen und sagen dann aber ganz offen, denen geht es eigentlich gut im Moment, die haben alles im Griff, die gehen irgendwie einmal im Monat noch zur Therapie, so zum Ausschleichen, die sind im Grunde fit, aber denen gibt das so viel und die wollen jetzt auch nicht, wäre auch ungünstig, wenn alle, denen es gut geht, nicht kommen, dann wäre so ein Abend echt deprimierend. Und man braucht auch immer zwei, drei Leute, die fit sind und die oben auf sind. Genau, und die kommen dann einfach weiter, teilweise.
Ich finde, das ist ultra wichtig. Das ist ultra wichtig, dass du das gerade sagst, dass man sozusagen, also dass halt das Ganze, dass das so eine, dass es einfach ein richtig krasser Prozess ist, der irgendwie auch in einem vorgeht, den man vielleicht gar nicht so mitnimmt und auf einmal eben man selber in dieser Position ist, anderen Leuten helfen zu können. Ja. Und ich finde jetzt, es mögen andere Menschen anders sehen, aber ich finde, das ist eines der schönsten Gefühle, was man irgendwie haben kann, Mehrwert für andere zu haben. Ja. Ne? Und ja. Mega, mega wichtig.
Das ist auch, also was ich persönlich da mitnehme, warum ich das alles, das ist ja alles Ehrenamt und das ist wirklich Stunden inzwischen. Aber wenn dann alle paar Wochen mal sich jemand meldet bei mir und sagt, boah, das, was du mir damals gesagt hast oder die Gruppe, die ich da durch dich gefunden habe oder so, das hat mir so geholfen und mir geht es heute so und so und so. Das ist mit Geld überhaupt nicht, das ist wirklich nicht aufzuwiegen. Da bin ich wirklich Romantiker. Das ist so viel wert, dass dann jede Mühe auch wert.
Ja, das verstehe ich total. Das kenne ich aus eigener Erfahrung irgendwie mit der, ich habe mich eben eine Zeit lang auch so in einer Förderschule um schwerstbehinderte Kinder gekümmert. Und da waren eben auch dann so Sachen. Man lernt eine ganz andere, also man lernt einen ganz neuen Wert kennen irgendwo. Ne, von, also was so deine Taten, was die bewirken können. So, und das, glaube ich, ist einfach auch für alle da draußen auch einfach wichtig. Ne? Ich wiederhole das auch, habe ich jetzt auch schon in mehreren Podcasts gesagt, aber ich finde es irgendwie immer wichtig, auch zu sehen, wenn ihr was gebt, so, das ist nicht nur was für andere, sondern das ist eben auch wahrscheinlich genauso viel für euch selber. Ja. Das finde ich ist einfach wichtig, immer wieder rauszustellen, einfach damit man sich klar macht, so, hey, ne, das ist geil und auch eben für einen selber ist es geil und eben nicht nur für andere. Man ist da jetzt kein heiliger Samariter, sondern nee. Man bekommt auch was. Ne?
Ja, ja. Das funktioniert so ein bisschen karmisch, glaube ich. Also du, ja. wenn du nach außen hilfsbereit bist und gute Energie im weitesten Sinne, ich will es auch nicht zu spirituell hier rüber
kommen. Nö, aber karmisch ist ja, du schreibst ja gut.
Ja, du gibst das ab und du strahlst das auch aus, dass du bereit bist, für jemanden da zu sein und dann kannst du davon ausgehen, da bin ich wirklich von überzeugt, da sind die Leute auch für dich da. Also da kannst du in die Gruppe kommen und da kann es dir 3 Monate gut gegangen sein und dann fragen die dich 6 Monate, wenn es sein muss. Mhm.
Wo du das gerade sagst, hätte ich noch eine letzte Frage an dich und zwar nicht als sag ich mal, Tätiger in der jungen Selbsthilfe, sondern sag ich mal, als jemand, der das Angebot auch selber angenommen hat. So wie du das jetzt gerade sagst, das hast du wahrscheinlich, bevor du dich damit auseinandergesetzt hast, nicht so gedacht, oder?
Nee, also ich habe bis... du meinst, dass man anderen hilft, um sich selber zu helfen.
Genau, ja, oder auch halt eben dieses Karmische, sowas, ne? Dass man das durch die positive Energie, die man irgendwie generiert, auch was wiederkommt.
Nee, also in meiner depressiven Welt gab es keine positive Energie. Deswegen, ja. Das lag mir fern. Ich habe oft so ehrenamtliche Sachen gemacht, weil ich ja eigentlich immer dachte, wenn ich mal irgendwas mache, dann soziale Arbeit. Ich habe das aber mehr gemacht, um aus einem egoistischeren Antrieb, weil ich das auch brauchte, dass mir ab und zu mal jemand gesagt hat, er braucht mich und so, sonst hätte ich dann teilweise gar nichts mehr gehabt irgendwo, woran ich mich, oder fast gar nichts mehr, woran ich mich dann hätte klammern können. Mhm. Und heute mache ich das eher anders. Heute nutze ich das, um mein Leben, was so ist, wie es ist, anzureichern mit positiven Sachen. Ich brauche das nicht zum Überleben.
Genau, ich wollte dir jetzt gerade gar nicht zu nahe treten. Ich wollte einfach nur, dass Leute das merken, dass da eine Entwicklung ist. Also selbst wenn Leute jetzt gar noch an dem Punkt sind, an dem sie denken, so, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe diese positive Energie gar nicht. Weil du strahlst ja auch eine, ich kenne dich ja auch persönlich ein bisschen, du hast ja eine Ausstrahlung, so, du strahlst ja nach außen hin was aus. Du bist ein positiver Mensch, du bist aufgeschlossen, was die Dinge angeht, du bist offen, wie du darüber sprichst. Und dass eben Leute, die das vielleicht noch nicht erreicht haben, dass sie nur sehen, dass das geht. Nicht einfach nur, damit man eben so deinen Werdegang sieht, dass das nicht so wirkt, so wie von oben herab, was ich meine. Mhm. Ne? Weil für mich als Nicht-Betroffener, ich kann ihnen ja sonst was erzählen. Dann sagen die einfach, du kennst es nicht und fertig ist. Damit ist meine Argumentationsstruktur gegessen. Ja. Und dann finde ich es eben einfach nur wichtig, eben herauszukristallisieren, sodass du halt auch diesen Weg auch gemacht hast und dass du jetzt da bist, wo du bist und dass es nicht einfach so passiert ist, ne? Sondern dass es eben so dieser Weg war, den andere aber eben auch beschreiten können, ne? Auch wenn sie gerade noch in dem Tief sind.
Ja, und das auch in nicht so langer Zeit. Ich habe die Gruppe, ich war in der Klinik 2017.
Ja, das ist jetzt gut 3 Jahre her wahrscheinlich dann um den Dreh, ne?
Genau, und das, aber als ich da ankam, da wäre aber das Letzte, was jemand zu mir gesagt hätte, dass ich ein positiver Mensch bin.
Ja, ja, und das ist ja, finde ich, dann auch wichtig, ne? Also einfach auch dass wir gerade so ein bisschen zeigen, so, dass es eben, dass so auf vielen Ebenen einfach, dass die Leute möglichst viel aus diesem Gespräch, was wir jetzt hier gerade aufzeichnen, wir mitnehmen können.
Ja.
Das mache ich immer so zum Abschluss gerade irgendwie, bevor es so ein Roundup gibt. Hast du denn noch was, worüber du gerne auch reden würdest? Hast du noch was, was du super gerne loswerden möchtest, auch nach draußen? Dann können wir das nämlich gerne noch machen.
1000 Sachen und nichts. Also, wir könnten noch über ganz viel reden, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da so prominent herausheben sollte. Vielleicht eben den Leuten, die es hören und die sich in der Selbsthilfe engagieren, dass wir im Moment dabei sind, uns eben deutschlandweit ganz gut aufzustellen und zu vernetzen. Und jetzt ist die Zeit, um Teil dessen zu werden. Ja, also es gibt eben Junge Selbsthilfe Deutschland, es gibt Junge Selbsthilfe NRW in unserem Fall und bei uns in Aachen. In den Städten gibt es Arbeitskreise. Also wenn man sich engagieren möchte irgendwo, dann wäre das ein ganz gutes Feld. Baut sich jetzt auf, geht jetzt gerade richtig los. Ja, und persönlich vielleicht einfach nochmal der Appell, ich weiß nicht, wer das jetzt hier letztlich hört, aber wirklich vor 3 Jahren war ich ganz überzeugt davon, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin und niemals irgendwas erreichen werde und am liebsten wirklich nicht mehr da wäre. Und das hat sich so enorm geändert und ich war so sicher, ich hätte das so auch beweisen können, mit 1000 Beispielen. Und ich lag sowas von falsch. Deswegen nicht aufgeben letztlich, also nichts ist final, alles ist im Fluss und nicht unterkriegen lassen. Ne? Das würde ich gerne noch loswerden.
Ich feiere dein Statement komplett und zwar tatsächlich von vorne bis hinten. Zum einen eben genau, was du eben sagst, dass du das eben den Leuten jetzt so zeigen kannst, so hey, es geht weiter, es gibt immer eine Möglichkeit. Dann genau wichtig auch, was du gerade sagst, die Leute draußen, ne, meldet euch bei diesen Kontaktstellen, je nachdem, was ihr macht, einfach, wenn ihr was machen wollt, sowohl als Betroffene, als eben auch als Leute, die sich engagieren wollen. Und ich fand auch, was du am Eingangs da gesagt hast, es gibt, genau, man könnte jetzt eben dieses ganze Thema, wir könnten jetzt noch tagelang drüber reden. Und das, denke ich, ist eben auch wichtig für die Leute draußen, so alle Fragen, die ihr habt, ne, stellt die Leuten, die sich damit auskennen. Ne, weil ne, es gibt eben diese Grauzone zwischen 1000 und 1 ist so, oder 0 ist so riesig, aber man denkt immer nur, es gibt entweder nur oder. Ne, es gibt Fragen, die uns an unserer Existenz zweifeln lassen. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Phase, wo man denkt, okay, ich sage lieber gar nichts, sondern einfach dieses, ne, die Fragen, die da sind, ich würde einfach immer sagen, generell rausgehen, mit den Leuten sprechen. Und wenn man eben Hilfe braucht, sich Hilfe suchen. Denn ich denke auch, dass für junge Menschen die Selbsthilfe, so wie du sie gerade skizziert hast, ja, viel attraktiver geworden ist in letzter Zeit, ne, als es irgendwie früher war.
Ja. Ja, und man ist auch Teil des Angebots. Also man hat das mit in der Hand, wie attraktiv das Angebot für einen letztlich ist. Das finde ich charmant. Am Anfang, sage ich mal, ist dazu meistens nicht die Energie und die Kraft da, aber irgendwann kann man sich das dann so bauen, wie man es braucht.
Ich finde es mega cool. Das war ein super, super schöner Podcast jetzt gerade mit dir. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch, ich glaube, das bringt auch den Leuten, die es hören, dann doch ziemlich viel. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dass du dir die genommen hast. Du bist ja viel unterwegs im Moment.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, okay. Dann, genau, wenn ihr den Oliver selber mal kontaktieren wollt, kannst du vielleicht auch kurz raus, wo man dich findet im Internet. Du bist da ja auch relativ aktiv.
Ja, also man könnte mich eigentlich googeln, Oliver Stöber, wie man spricht, ganz deutsch. Und sonst am schnellsten geht sicher Instagram, Oliver AIXX La Chapelle. Genau, da findet man mich am schnellsten.
Perfekt, genau, das verlinke ich auch nochmal drunter irgendwie in irgendeinem Post, damit da falls, denn wenn ihr Fragen habt, ist es natürlich besser, sich dann direkt an die Leute zu wenden, die sich damit auskennen. Wenn ihr den Oliver nicht finden solltet und irgendwelche Fragen habt oder allgemeine Fragen habt, könnt ihr euch wie immer bei mir melden, marius.schlichting@bag-selbsthilfe.de. Ich bin dann auch gerne bereit, euch dann an die Menschen, die ich so kenne, weiterzuleiten. Das gilt natürlich für alle Protagonisten und Protagonistinnen hier, für alle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Das machen wir natürlich sehr gern. Wir wollen uns ja auch so ein bisschen vernetzen. Und ja, genau, abschließend nochmal, wiederholt nochmal meinen Dank an dich. Danke für die Zeit, danke für das tolle Gespräch. Der herzliche Dank geht natürlich auch wie immer raus an die Kaufmännische Krankenkasse, denn ohne die wäre dieses Projekt gar nicht möglich. Und ja, genau, wenn Fragen sind, immer bei mir melden, kennt ihr ja wie immer. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund oder werdet gesund, wenn es gerade nicht gut ist. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marius.